Liebe Geschwister, heute geht es um einen Streit, um einen Konflikt. Und darin verwickelt ist Abraham, der Vater des Glaubens genannt wird. Und da ist es ja mal interessant zu sehen, wie wirkt sich das denn aus, wenn jemand glaubt. Ist dann irgendwas anderes? Und das wollen wir uns heute angucken. 1. Mose Kapitel 13, da heißt es: So zog Abraham herauf aus Ägypten mit seiner Frau und mit allem, was er hatte, und Lot auch mit ihm ins Südland. Und er zog immer weiter vom Südland bis nach Bethel, an die Stätte, wo zuerst sein Zelt war, zwischen Bethel und Ai. Eben an den Ort, wo er früher den Altar errichtet hatte. Dort rief er den Namen des Herrn an. Was vorher passiert ist, das war so eine Geschichte, da hat sich Abraham gar nicht so mit Ruhm bekleckert. Die ist nicht so sehr bekannt. Jetzt kommt er zurück aus Ägypten. Und in der Geschichte, um die es heute geht, da kommt das Wort Glaube gar nicht vor. Auf den ersten Blick geht es hier um einen Streit und wie dieser gelöst wird, auf den zweiten Blick auch. Allerdings ist entscheidend, wie das passiert. Und hier sehen wir dann, dass Abraham ein Glaubender war. Vers 2: Abraham aber war sehr reich an Vieh, Silber und Gold. Lot aber, der mit Abraham zog, hatte auch Schafe und Rinder und Zelte. Und das Land konnte es nicht ertragen, dass sie beieinander wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beieinander wohnen. Und es war immer Zank zwischen den Hirten von Abrahams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Es wohnten auch zu der Zeit die Kanaaniter und Perisiter im Lande. Also der Grund für die Auseinandersetzung, der war eigentlich erfreulich. Das Geschäft ging gut, ihre Herden wuchsen und wuchsen und wurden mehr. Aber die brauchen dann auch mehr. Und auch wenn etwas gut geht und sich dadurch verändert, das kann auch zu Spannungen führen. Abraham und Lot sind Kleinviehnomaden, das heißt, die weiden ihre Tiere in der Steppe. Und wenn dann die Ernte vorbei war von den Eingesessenen, die da dauerhaft wohnen, dann kamen sie, diese Kleinviehhirten, und baten darum, ob ihre Tiere auf den abgeernteten Feldern die Reste abweiden durften. Und dort haben die Tiere dann eben das, was übrig geblieben ist, nach der Ernte abgeweidet. Aber das war nicht sehr üppig. Da brauchte man große Flächen, um seine Tiere satt zu kriegen. Und das andere war das Wasser. Das war in diesem heißen Land kostbar. Das ist ja immer noch so, dass es da immer Streit um Wasser gibt und das nicht ausreicht für alle. Da gab es nur wenige Brunnen und Wasserstellen. Und als ihre Herden wachsen und wachsen, dann wird das immer knapper und eines Tages geht es einfach nicht mehr. Es sind zu viele Tiere zu nah beisammen. Abgekriegt haben das die Hirten. Wenn die einen ein gutes Plätzchen gefunden hatten, dann kamen die anderen und wollten auch dahin. Und dann kommt es zu Reibereien und die keilen sich um die besten Weideplätze und jeden Tag was Neues. Konkurrenz, Neid, Sticheleien, Nervereien. Alles bloß, weil man sich zu dicht auf der Pelle hockt. Und die Hirten kamen dann zu ihren Besitzern, zu den Besitzern der Herden und schimpften rum über die anderen. Die einen beklagen sich bei Abraham, die anderen beklagen sich bei Lot. Das hatten die beiden natürlich nicht beabsichtigt. Ist ja nicht so, dass Spannungen nur entstehen, weil jemand es böse meint oder egoistisch ist oder schlechte Laune hat. Die Spannungen treten auch auf, weil es Missverständnisse gibt, weil Menschen nun mal verschieden sind, weil Interessen aufeinander stoßen, weil es unterschiedliche Sichtweisen gibt oder hier in dem Fall einfach, weil etwas, was da ist, nicht für alle reicht und irgendwie aufgeteilt werden muss, beziehungsweise in dem Fall so wenig da ist, dass es auch nicht mehr richtig aufzuteilen ist. Das ist etwas Alltägliches. Wo Menschen zusammenleben, gibt es Spannungen in Familien, zwischen Eltern, Kindern, in Freundschaften, zwischen Geschwistern manchmal, praktisch in jeder Art von ernst gemeinter Beziehung. Ehen ohne Konflikte sind kaum vorstellbar, es sei denn, man hat so einen großen Abstand voneinander, dass man sich schon fast nichts mehr antun kann. Das will man ja auch nicht. Und auch in Gemeinden. Wie gesagt, auch ohne bösen Willen, das passiert einfach. Ist oft lästig, manchmal schmerzhaft. Zuerst muss man das vielleicht erstmal akzeptieren, wie man eben Fakten akzeptiert. Und die Frage ist dann, wie man damit umgeht. Man kann das unter den Teppich kehren. Ich habe mir sagen lassen, das geht selbst dann, wenn gar kein Teppich da ist. Man kann das bestreiten, bei uns gibt es sowas nicht. Man kann davor weglaufen. Das Problem ist nur, dass es damit nicht gelöst ist. Die Spannungen bleiben. Okay, es gibt vielleicht auch welche, die erledigen sich tatsächlich im Laufe der Zeit, wenn man nicht ranrührt. Dann lassen die einfach nach. Es gibt sicherlich auch Sachen, da lohnt es sich nicht. Die kann man einfach tatsächlich sich allmählich abschwächen lassen und gut ist. Aber es gibt auch die anderen, die bleiben, wenn sie nicht gelöst werden auf die eine oder die andere Art. Nun gibt es Leute, die verstehen es, Spannungen durch einen kräftigen Streit sichtbar zu machen und vielleicht sogar zu lösen. Andere, die streiten immer gerade so viel, dass es zwar unangenehm ist, aber sich nicht löst, dass der Grund erhalten bleibt. Auch eine Art, damit umzugehen. Es gibt konfliktfreudige Menschen, aber den meisten geht es anders. Ich glaube, das ist vielleicht eher die Ausnahme. Die meisten haben lieber Harmonie. Für die sind Streit, Auseinandersetzung, Konflikt sind das Horrorbegriffe. Da geraten die in eine innere Panik, wenn sowas im eigenen Umfeld droht und versuchen dann auf dem kürzesten und dem schnellsten Weg diese Bedrohung loszuwerden. Weniger so, dass sie es in Angriff nehmen, sondern so eine Art innerliches Weglaufen oder Beschwichtigen oder Zudecken. Das sind dann die, die auch mal gegen besseres Wissen zurückstecken. Einmal oder zweimal oder dreimal. Auch eine Art, mit Spannungen umzugehen. Wie gesagt, es kommt darauf an, wie man das macht. Wie ist das jetzt mit dem Glauben? Macht das einen Unterschied? Sehen wir uns an, wie der Vater des Glaubens damit umgeht, mit diesem Konflikt. Vers 8. Da sprach Abraham zu Lot: Lass doch nicht Zank sein zwischen mir und dir und zwischen meinen und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht alles Land offen? Trenne dich doch von mir. Willst du zur Linken, so will ich zur Rechten. Oder willst du zur Rechten, so will ich zur Linken. So macht Abraham das. Ich möchte drei Sachen hervorheben. Das erste ist, Abraham weicht nicht aus. Er möchte die Sache klären. Er hätte ja zu den Hirten sagen können: Lass mich damit in Ruhe, seht selber zu, wie ihr damit fertig werdet. Hätte das versuchen können, das Problem auszusitzen. Er hätte es ja auch von sich wegschieben können. Zuerst haben sich ja mal die Hirten immer gezofft und kamen dann bloß und haben sich beschwert. Aber Abraham ist das sehr ehrlich. Der sagt: Lass doch nicht Zank sein zwischen mir und dir. Der sagt, das hat schon was mit uns beiden zu tun. Wir beide müssen oder haben die Situation entstehen lassen, wie sie jetzt ist. Da war überhaupt erstmal nichts Schlechtes dabei, aber jetzt ist eine Situation entstanden, die kann so nicht bleiben. Können wir nicht einfach auf die Hürden schieben. Also er geht da sehr offen damit um und er sucht von sich aus eine Klärung. Er ist der, der auf Lot zugeht. Könnte man jetzt sagen, okay, aber was hat das jetzt mit Glauben zu tun? Das hätte er doch auch ohne Glauben tun können. Das stimmt. Ich kenne auch genug Leute, die auch ohne Glauben sehr gut in der Lage sind, auf eine gute Art und Weise einen Konflikt anzugehen. Aber der Glaube hat schon was damit zu tun. Was hier passiert, ist ja nicht irgendwas, wo er sagt, ja, muss auch nicht sein, sondern das betrifft ja die Mitte seines Lebens. Gott hatte ihm gesagt, du sollst ein großes Volk werden, du sollst dich ausbreiten und auf dich und deine Nachkommen setze ich. Meine Sache kommt durch euch in die Welt. Das hatte Gott gesagt. Und da kann er jetzt sagen, naja, das kann ich ja jetzt nicht einfach aufgeben. Kann ich ja jetzt nicht einfach sagen, da gehe ich halt in die Berge. Und das, was Gott vorhat, kommt dann nicht zum Zuge. Er hätte also schon Grund gehabt zu sagen, das ist was vom Wichtigsten für mich, was hier angegriffen ist. Aber bei Abraham ist das anders. Der sagt nicht, ich muss das durchdrücken, sondern der Glaube nimmt ihm diese Angst, dass das misslingen könnte. Dass das, was ihm am wichtigsten ist, nicht zum Zuge kommt. Weil er weiß die Zusage Gottes auf seiner Seite. Er sagt, Gott hat mir das versprochen. Er hat mir versprochen, dass aus mir ein großes Volk wird. Er wird ein Segen sein für alle Völker, hatte Gott gesagt. Wer ihn segnet, ist gesegnet. Und wer ihn verflucht, den wird der Fluch treffen. Also, was kann ihm passieren? Das macht doch Gott. Und so kann er auf Lot zugehen und versuchen, die Sache zu klären. Ohne die Angst, dass was mir wichtig ist, kommt unter die Räte. Dafür steht doch Gott ein. Das ist das Erste. Er nimmt ihn wohl mit, so wie wir das lesen, hat er ihn wohl mit auf eine Anhöhe genommen, wenn er sagt, zur Rechten, zur Linken, das setzt voraus, dass sie das so sehen können. Also erstmal ein bisschen Abstand kriegen, so von oben drauf gucken, auf das Ganze in den Blick kriegen, das alles hilft auch. Und da wird dann auch deutlich erstmal, was für eine Art Konflikt das ist, um den es hier geht. Es gibt ja verschiedene Arten. Und mit denen muss man dann auch unterschiedlich umgehen. Und das Problem ist hier eben zum Beispiel nicht mangelnde soziale Kompetenz. Schon gar nicht ist es Bosheit der Beteiligten oder Missgunst. Das ist alles nicht da. Oder dass sie sich jetzt absichtlich schaden wollten. Und deshalb hilft auch nicht die Antwort, die in solchen Fällen hilft, zu sagen, wir müssen mehr miteinander reden. Wir müssen besser miteinander reden, den Hirten gut zureden, die müssen sich besser zuhören. Die kriegen eine Weiterbildung verpasst, die Hirten. Seminar für liebevolle Beziehungen unter Kleinviehhirten. Das hätte nicht geholfen, weil das Problem nicht auf dieser Ebene ist. Das lag in der Sache, das lag in der Knappheit des Landes. Vers 6, das Land konnte es nicht ertragen, dass sie beieinander wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beieinander wohnen. Und auf dieser Ebene sucht Abraham dann auch die Lösung. Vers 9, steht dir nicht alles Land offen, sagt er, trenne dich doch von mir. Hat doch keinen Zweck, sich was vorzumachen, sondern wenn das wirklich nicht geht oder nicht mehr geht, in dem Fall aus diesen äußeren Gründen, dann muss man vielleicht auch nüchtern genug sein, einen Abstand zu nehmen, auseinanderzugehen. Und das sagt Abraham dem Lot. Der sagt, guck dir das an, so große Herden, so viele Tiere. Wir kommen hier zusammen nicht mehr auf den grünen Zweig. Trenn dich doch von mir. Und jetzt kommt das Zweite, das hier vorbildlich ist, Vers 8. Da sprach Abraham zu Lot: Lass doch nicht Zank sein zwischen mir und dir und zwischen meinen und deinen Hürden, denn wir sind Brüder. Abraham kündigt dem anderen nicht die Bruderschaft auf, weil es gerade nicht geht, weil der anders ist. Im Gegenteil, er sagt, das ist jetzt gerade wichtig und jetzt bleibt es gerade dabei. Wir sind doch Brüder. Das ist interessant. Abraham sagt, wir sind doch Brüder und schließt daraus aber nicht, und deshalb können wir doch nicht in Abstand gehen, deshalb können wir doch nicht uns trennen. Das geht doch dann nicht. Sondern für ihn ist es ein Ansporn, diesen Konflikt auf eine gute Weise zu beenden. Und hier eben durch eine friedliche Trennung, weil alle anderen Lösungen nicht funktionieren. Er erkennt das. Ich und Lot, wir müssen getrennte Wege gehen. Aber das soll in Frieden geschehen, unter Brüdern. Und das ist nicht einfach, das dann auch wirklich zu erreichen. Und auch Lot ist nicht ganz einfach. Und deshalb macht Abraham jetzt etwas Ungewöhnliches. Das ist das Dritte, was vorbildlich ist an der Art, wie er mit dieser Spannung umgeht. Er sagt, eine Trennung lässt sich nicht vermeiden, aber das Wie ist wichtig. Wir wollen in Frieden auseinandergehen. Und so, dass du nicht zu kurz kommst oder nicht denkst, du kommst zu kurz. Und so bietet Abraham dem Lot an, sich den Teil des Landes auszusuchen, der ihm gefällt. Vers 9, steht dir nicht alles Land offen? Trenne dich doch von mir. Willst du zur Linken, so will ich zur Rechten. Oder willst du zur Rechten, so will ich zur Linken. Abraham pocht nicht auf sein Recht. Er hätte sagen können, Gott hat mir dieses Land gegeben, du bist halt mitgekommen, ich habe dich mitgenommen. Ich bin der Ältere. Also werde ich jetzt bestimmen, wie das Land geteilt wird. Das wäre völlig normal gewesen, das wäre völlig selbstverständlich gewesen und Lot hätte sich dem sicherlich gefügt. Aber das sagt er nicht. Abraham verzichtet auf sein Recht. Ganz schön blöd, sagen vielleicht die einen, ganz schön großherzig, sagen andere. Seltsam, es ist allemal. Ist das Edelmut, was Abraham hier macht? So ein Edelmütiger, der sagt, für dich, Lot, für dich, mein Freund, mein Nächsten, meine Schwester im Herrn, für dich ziehe ich mein letztes Hemd aus. Aber bei Abraham ist es nicht das, Edelmut, sondern es ist Glaube. Abraham ist weder dumm noch übermoralisch. Er glaubt einfach Gott, dass er zu seinem Wort steht. Dass er das meint, was er sagt. Und dass er das sagt, was er meint. Dass Gott treu ist und sein Wort hält. Das ist Glaube. Und deswegen kann Abraham loslassen. Der Glaube kann loslassen. Der Glaube lässt los. Er könnte sagen, ich kämpfe für meine Interessen, aber das macht er nicht. Er sagt, ich kämpfe nicht für mein Interesse hier, um den besseren Teil zu kriegen. Und das macht Gott, der kämpft für mein Interesse, wie auch immer. Ich halte das nicht fest. Ich lasse das los. Denn Gott gibt mir zurück, was ich brauche. Ich bekomme, was ich brauche. Ein wichtiges geistliches Prinzip, gültig für alle, die glauben. Aus Glauben loslassen können. Das bedeutet allerdings nicht, dass jemand, der glaubt, nie für seine Interessen kämpfen dürfte. Erst recht nicht, dass er das nicht für die Interessen anderer dürfte. Manchen Glaubenden muss man helfen, genau das zu lernen. Sicherlich in einer guten, in einer konstruktiven Weise, aber zu sagen, so, ich stehe ein, ich spreche aus, was für mich wichtig ist und ich stehe auch dafür ein. Es geht nicht darum, in jedem Fall nachzugeben. Das wäre dann tatsächlich ein Zeichen von Schwäche. Und dann würden die immer das Sagen haben, die sich immer durchsetzen. Ob da was Gutes am Ende rauskommt, das ist auch zweifelhaft. Es geht nicht darum, den anderen immer den Vortritt zu lassen, so wie es Abraham hier tut, in dieser Situation. Aber es geht um die Freiheit, das zu können, dem anderen den Vortritt zu lassen. Auch wenn ich einen Nachteil dazu habe. Nicht, weil ich nicht anders kann und mich nicht traue, sondern weil ich mich dazu entscheide. Ich sage, ich könnte anders, aber nein, in dem Falle mache ich das so. Wenn man das jetzt verallgemeinert, man muss das immer machen, dann kommt so ein passives Christsein heraus, bei dem die Glaubenden sich immer von den anderen bestimmen lassen. Das wird uns aber nicht vorgeschlagen oder nicht, das wird nicht von uns erwartet. Das kriegen wir mit, wenn wir die Bibel lesen. Man darf ja auch nicht immer eine Situation nehmen und die dann komplett verallgemeinern. Als Jesus vor dem Hohen Rat geschlagen wird, da wehrt er sich und sagt, habe ich übel geredet, so beweise, dass es böse ist. Habe ich aber recht geredet, was schlägst du mich? Johannes 18. Und Paulus in Philippi, wo man ihn zu Unrecht ausgepeitscht hat und ins Gefängnis geworfen hat, der besteht auf Wiedergutmachung, und zwar auf öffentlicher Wiedergutmachung. Apostelgeschichte 16. Paulus aber sprach zu ihnen, sie haben uns ohne, die Stadtregenten, sie haben uns ohne Recht und Urteil öffentlich geschlagen, die wir doch römische Bürger sind, und ins Gefängnis geworfen. Sie sollen und wollen uns nun heimlich fortschicken? Nein, sie sollen selbst kommen und uns hinausführen. Also der kann auch sagen, nein, Moment mal, das wird jetzt ganz klar gemacht und das sollen auch alle sehen. Also es ist nicht so, ein Glaubender, ein Christ muss immer nachgeben, aber er kann es. Er kann in bestimmten Situationen auf sein Recht verzichten. Aus Glauben, nicht aus Angst, sondern aus Glauben. Er kann sagen, ich kämpfe nicht darum. Nimm es. Er muss das nicht laut und nicht fromm sagen, der Herr wird mich versorgen, aber er hat die Freiheit, so zu denken. Und in dieser Überzeugung und in diesem Vertrauen zu leben. Er kann loslassen. Er kann in einem Streit nachgeben, nicht aus Schwäche, sondern aus Stärke. Weil er glaubt, Gott wird mir helfen. Gott steht mir bei. Ich lasse los, weil Gott mich versorgt. Das gilt in Beziehungen, so wie es hier bei Abraham ist, aber auch darüber hinaus. Das gilt zum Beispiel auch im Finanziellen. Die sich entschlossen haben, den Zehnten zum Beispiel zu geben, machen das ja auch nicht alle, weil sie so viel übrig haben und sagen, ja, weiß sowieso nicht, was ich mit dem vielen Geld machen soll, sondern oft ist das ja auch eine Entscheidung, wo man sagt, naja, wie komme ich denn zurecht? Und sagen dann, nein, ich gebe ab, weil ich weiß, dass Gott sich um mich kümmert. Der Glaube lässt los. Das hat Abraham riskiert. Wie reagiert nun Lot auf dieses ungewöhnliche Angebot des Älteren? Vers 10. Da hob Lot seine Augen auf und besah die ganze Gegend am Jordan. Denn ehe der Herr Sodom und Gomorra vernichtete, waren sie wasserreich, bis man nach Zoar kommt. Wie der Garten des Herrn, gleich wie Ägyptenland. Da erwählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan und zog nach Osten. Also trennte sich ein Bruder von dem anderen. So dass Abraham wohnte im Lande Kanaan und Lot in den Städten am unteren Jordan. Und Lot zog mit seinen Zelten bis nach Sodom. Aber die Leute zu Sodom waren böse und sündigten sehr wider den Herrn. Abraham zeigt Lot das ganze weite Land, auf der einen Seite steinige Berge, auf der anderen die blühende Jordanebene mit den beiden flotten Städtchen Sodom und Gomorra. Und Lot entscheidet sich für die fruchtbarere Jordan-Gegend. Für Abraham bleiben ein paar ausgedörrte Hügel übrig. Mit einem Blick hat Lot seinen Vorteil erkannt und er nimmt ihn wahr. Der sieht das, was vor ihm liegt. Und das will er haben und er weiß, wie er seine Interessen wahrnimmt. Ich muss mich um meine Bedürfnisse selber kümmern. Und hier ist meine Chance und die ergreife ich. Vom wirtschaftlichen Gesichtspunkt aus war das sicherlich eine gute Wahl. Aber man sollte seine Lebensentscheidungen nicht nur unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten fällen. Das wird Lot später noch lernen müssen und sein Eigennutz hat ihm kein Glück gebracht. Und Abraham ist der jetzt der Dumme, der sich zufrieden geben muss mit dem Rest. Abraham ist jetzt allein. Einmal gelesen, Lot zieht weg mit seinen Zelten. Abraham ist allein, nicht ganz, er ist allein mit Gott. Und als Abraham mit Gott alleine ist, da spricht Gott zu ihm und macht ihm deutlich, das, was er zuvor schon geahnt hat, das, was er gehofft hat, dass er dem Richtigen vertraut hat. Vers 14. Als Lot sich von Abraham getrennt hatte, sprach der Herr zu Abraham: Hebe deine Augen auf und sieh von der Stätte aus, wo du wohnst, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn all das Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen geben für alle Zeit und will deine Nachkommen machen wie der Staub auf Erden. Kann ein Mensch den Staub auf Erden zählen, der wird auch deine Nachkommen zählen. Darum mache dich auf und durchziehe das Land in die Länge und Breite, denn dir will ich es geben. Und Abram zog weiter mit seinem Zelt und kam und wohnte im Heim Mamre, der bei Hebron ist, und baute dort dem Herrn einen Altar. Alles Land, das du siehst, sagt Gott zu ihm. Und dazu gehört selbstverständlich auch die Gegend, die Lot sich gerade genommen hatte, die Jordanebene. Es ist, wie wenn das, was gerade passiert ist, mit einer Handbewegung weggewischt wird. Zunächst besitzt Lot das Land, ja. Er hat seine Chance genützt im Unglauben, indem er für sich selbst kämpft und seine Interessen und alles nimmt, was er kriegen kann. Aber Gott sagt, das ist eine Episode. Das ist ein Zwischenfall, das gilt nur kurzzeitig. Du wirst das Land bekommen. Dir gehört es. Mach dir keine Sorgen. Ich kümmere mich um dich. Ich habe dir mein Wort gegeben und ich stehe zu meinem Wort. Du hast abgegeben von dem Land, das ich dir geschenkt hatte. Mach dir keine Sorgen. Du kriegst alles zurück, was du gegeben hast. So ist Gott, der versorgt Abraham, der steht zu seiner Verheißung. Und in dem Moment, wo er so eine Entscheidung getroffen hat, bekräftigt Gott diese Verheißung nochmal. Das war damals so, das ist heute so. Und wo wir uns an ihm orientieren, an Gott, und das umsetzen, auch im Umgang mit Menschen, da wird wahr, was uns Jesus versprochen hat. Fürchtet euch nicht, denn ich bin bei euch bis zum Ende der Welt. Amen.